Ich würde noch beten, lasst uns zusammen beten und dann starten wir mal durch. Jesus, danke, dass wir Weihnachten feiern dürfen und dass wir dem gedenken können, was vor 2000 Jahren wirklich in Jerusalem, in Bethlehem passiert ist. Und so bitte ich dich, dass die Nachricht, die vor 2000 Jahren passiert ist, heute so relevant wird für unser Leben, wie sie noch nie relevant war. So bitte ich dich jetzt, dass du uns anrührst und dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dr. Louis Banks ist in jener Nacht in ihr Bett gegangen und sie wusste nicht, dass sie noch während der Dunkelheit aus ihrem Bett herausgerissen werden würde. Sie ist in ihr Bett gegangen und als die Sterne noch geschienen haben, ist auf einmal ein Helikopter bei ihr im Garten gelandet. Und dieser Helikopter, aus dem sind 3 Army Generals ausgestiegen und haben bei ihr an der Türe geklopft und haben gesagt, Mrs. Banks, kommen Sie bitte mit uns mit, wir brauchen Sie. Mrs. Banks hat kurz gezögert, aber ist dann mit diesen Soldaten in den Helikopter eingestiegen und ist mit ihnen weggeflogen auf eine vorübergehende Army Base, die irgendwo in Amerika aufgeschlagen wurde. Diese Army Base wurde aufgeschlagen, weil einige Stunden zuvor 12 UFOs auf diese Welt gekommen sind. 12 UFOs, also 12 Raumschiffe, wir wissen nicht genau von wo, irgendwo von einem anderen Planeten. Und wie man das so macht, also man will ja nicht gleich mit Waffen angreifen und die Raumschiffe wegblasen, haben sie gedacht, nee, wir müssen erst Kontakt schaffen und versuchen uns mit diesen Aliens, mit diesen Außerirdischen zu unterhalten. Und die Mrs. Banks wurde gerufen, weil sie Sprachwissenschaftlerin ist. Eine der besten Sprachwissenschaftlern in den ganz USA. Und diese Mr. Banks ist dann in dieses Raumschiff gegangen und hat angefangen zu verstehen, was diese Aliens, die so ungefähr aussahen wie Oktopusse, Riesenoktopusse. Und sie hat dann versucht, mit denen sich zu unterhalten und Kontakt aufzunehmen. Und diese Oktopusse haben vor allem mit Zeichen sich unterhalten. Und sie haben ganz bestimmte Zeichen gemacht. Sie haben also mit ihren Tentakeln immer mal wieder einen Tintenkreis gesprüht und das war ihre Sprache. Und die Dr. Banks musste herausfinden, was versuchen sie zu kommunizieren und was wollen sie uns sagen. Und nach langem Hin und Her, nachdem sie sich gegenseitig Namen gegeben haben und sich kennengelernt haben, hat sie herausgefunden, dass die Sprache anders sprechen. Sie sprechen Sprache nicht linear, also von einem Anfang zu einem Ende, sondern sie sprechen Sprache zirkulär, in einem Kreis, also nicht linear. Und als diese Dr. Banks immer mehr diese Sprache verstanden hat von diesen Aliens, hat sie sich immer mehr und immer besser mit ihnen unterhalten können. Und es ist noch was anderes passiert. Sprache limitiert unser Denken in gewisser Weise. Und dadurch, dass sie eine neue, nichtlineare Sprache gesprochen hat, konnte sie auch nichtlinear denken. Sie hat dann angefangen, dass sie nicht nur an die Vergangenheit und die Gegenwart denken konnte, sondern auf einmal konnte sie auch in die Zukunft denken und sie könnte sehen, was in der Zukunft passiert. Und dann hat sie immer mehr herausgefunden, was diese Aliens denn gemacht haben auf unserem Planeten, warum diese Aliens gekommen sind. Und sie sind gekommen, um ihr eine Waffe zu geben. Aber nicht eine Waffe, sondern ein Werkzeug. Und das Werkzeug war die Sprache, die sie mitgebracht haben. Sie wollten, dass es Mrs. Banks diese Sprache lernen kann und dadurch in die Zukunft sehen kann und dadurch eines Tages die Menschheit retten kann. Die Aliens waren also nicht böse gestimmt, sondern sie sind gekommen, um die Menschheit zu retten. Viele von euch haben wahrscheinlich erkannt, dass der Film Arrival war, den ich gerade erzählt habe. Arrival, eines meiner Lieblingsfilme, Maschinenpistolen und Sprachtheorie. Was kann sich ein 27-Jähriger mehr wünschen? Perfekt. Sehr interessanter Film und ich glaube, dieser Film hat einige Ähnlichkeiten mit Weihnachten. Natürlich ist dieser Film frei erfunden und ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte nicht frei erfunden ist, sondern dass das, was damals passiert ist, wirklich aufgeschrieben wurde von Autoren damals. Aber es gibt doch Ähnlichkeiten zwischen den Geschichten. Ich möchte euch heute ein bisschen aus Hebräerbrief vorlesen. Also die Bibel ist ja eine Kollektion von vielen verschiedenen Büchern. Und da sind einige historische Bücher dabei, wie zum Beispiel das Lukas-Evangelium, das wir gerade gelesen haben. Der Lukas ist losgezogen und er hat gesagt, ich gehe jetzt mal und schreibe auf, was passiert ist. Und dann hat er alle möglichen Menschen gefragt und hat aufgeschrieben, was damals passiert ist. Und so zum Beispiel diese Weihnachtsgeschichte, die wir gehört haben. Und Hebräer, wo ich jetzt rauslese, das ist ein Brief. Da hat irgendjemand, wir wissen nicht genau wer, hat einen Brief geschrieben an eine christliche Kirche, kurz nachdem Jesus gelebt hat. Und in diesem Brief, in den paar Versen, die ich jetzt vorlese, da wird beschrieben, was Weihnachten ist und warum Weihnachten war. Lass mich mal lesen, ich lese mal vom Hebräer 2, Vers 9 starte ich mal. Da heißt es, eins sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Was der Autor von Hebräer macht hier, er nimmt einen Satz aus den Psalmen, den Liedbüchern aus dem Alten Testament und er zitiert diesen Satz. Und in diesem Psalm geht es um die Menschen und die Menschheit. Und da wird genau das gesagt, die Menschen sind tiefer als die Engel, heißt es da. Also genau. Und das heißt, unser Schreiber, der Schreiber des Hebräerbriefes, der sagt hier, Jesus ist gekommen, ein bisschen niedriger als die Engel. Jesus ist als Mensch und als wirklicher Mensch auf die Welt gekommen. So wie du Mensch bist und ich Mensch bin. Er hatte Haut und Fleisch und Knochen. Ja, ihn konnte man anfassen. Er war wirklich Mensch. Das ist also das, was an Weihnachten passiert ist. Aber es beschreibt noch nicht, warum Weihnachten passiert ist. Aber das wird jetzt beschrieben. Und es wird beschrieben, warum Weihnachten passiert ist und warum das auch wichtig ist für dich. Dann geht es nämlich weiter und es heißt, denn er hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade bei allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Wortwörtlich heißt es hier, denn er hat für uns den Tod geschmeckt. Den Tod geschmeckt. Ich war früher als kleines Kind immer auf Zeltlagern von meiner Kirche aus und ich liebe Zeltlager. Ich erzähle immer wieder Geschichten, aber das ist jetzt eine Geschichte, die erzähle ich ungern, weil das war so ein bisschen ein Horrorerlebnis für mich, okay? Also ich war in diesem Zeltlager und in diesem Zeltlager gab es immer eine Regel beim Mittagessen. Was auf den Teller kommt, wird auch leer gegessen. Und diese Regel gab es also. Und der kleine Tim hat gesehen, dass es an diesem speziellen Tag Spaghetti gab. Und Spaghetti mit Tomatensauce mag der kleine Tim natürlich sehr. Das heißt, er nimmt seinen kleinen Metallteller und er stellt sich vor die Küchenfrau hin und er sagt, ganz voll bitte. Und dann geht er weiter und stellt sich vor die Tomatensauce hin und sagt, mehr, mehr, mehr. Und dann habe ich meine Tomatensauce und stolz bin ich zurückgegangen auf meinen Tisch, habe allen so ein bisschen gezeigt und ein bisschen angegeben damit, wie viel Essen ich eigentlich essen kann. Das mache ich heute auch noch, ist ein bisschen eine schlechte Angewohnheit. Aber ich habe mich dann hingesetzt und ich habe diese Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Und ich habe die gegessen und es war ganz gut. Aber dann habe ich festgestellt, als es sich dem Ende zugeneigt hat, dass diese Tomatensauce eine selbstgemachte Tomatensauce war. Und wenn ihr in den Supermarkt geht, dann wisst ihr, dass ihr verschiedene Arten Tomatensauce kaufen könnt oder eingemachte Tomaten. Und das war das nämlich. Das waren eingemachte, ganze Tomaten. Das heißt, ich als kleines Kind saß da dran, habe meine Spaghetti gegessen mit der Tomatensauce und irgendwann war da noch so ein Riesenstück schlapprige, eingemachte Tomate drin. Oh, und ich habe das nicht essen können. Ich habe es nicht essen können. Ich weiß nicht, ich saß dran, habe probiert, kleine Stücke abzumachen und ein bisschen in meinen Mund und sofort wirken. Ich kann das einfach nicht. Und immer wieder habe ich versucht und ich saß dran und ich saß dran. Und die Regel war, es wird leer gegessen. Es wird leer gegessen, egal wie lange du dort sitzt. Oh. Irgendwann ist der Mitarbeiter aufgestanden und hat gesagt, so, jetzt ist Essen ist vorbei, Mittagspause, ihr habt jetzt eine halbe Stunde und dann dürft ihr Fußball spielen gehen zusammen. Und dann hat sich ein anderer Mitarbeiter neben mich gesetzt. Gesagt, so, Tim, du darfst auch gehen, sobald die Spaghetti mit Tomatensauce ganz leer sind. Und ich saß da dran und ich habe angefangen zu heulen. Ich habe gedacht, irgendwann muss der Mitarbeiter ja ein bisschen Mitleid mit mir haben, dem armen kleinen Kind, das das dumme Tomatenstück einfach nicht essen will. Und ich saß dran und habe geheult. Und es hat sich angefühlt wie 4 Stunden, war vielleicht nur eine Viertelstunde, ich weiß es nicht. Als Kind hat man ja nicht so den, kann man nicht so einschätzen. Aber ich saß da dran, habe geheult und geheult und die Tomate wurde einfach nicht kleiner und nicht kleiner. Bis mein Kumpel, der Valentin, ich liebe ihn heute noch dafür. Der Valentin ist gekommen und er hat meinen Teller gesehen und er hat den heulenden kleinen Tim gesehen und er hat ein Stück Tomate genommen und hat sich in den Mund gesteckt und hat es einfach mal kräftig runtergeschluckt. Und ich war frei. Ich durfte gehen. Seht ihr, der Valentin hat für mich den Tod geschmeckt. Also, er hat die Tomate für mich geschmeckt. Als Kind hat es sich so angefühlt, als hätte er den Tod. Ich musste die Tomate nicht mehr essen, weil der Valentin die Tomate gegessen hat. Hier heißt es, denn er hat für uns den Tod geschmeckt. Er, Jesus, ist gekommen auf diese Erde, um für uns, um für mich und für dich den Tod zu schmecken. So wie Valentin meine Tomate geschmeckt hat. Okay, aber das Problem ist ja, der Tod ist nicht aus der Welt geschafft. Jeder von uns, jeder, der hier drin sitzt, wird eines Tages sterben und wir wissen das genau. Was heißt es also, dass Jesus sagt, er hat unseren Tod geschmeckt, er hat den weggenommen von uns, was heißt das? Und das wird jetzt beschrieben und da geht es weiter in Vers 10 in diesem Hebräerbrief. Es heißt, in Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. An seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Hier ist also das Gegenbeispiel vom Tod. Er hat den Tod geschmeckt, den Tod besiegt, sodass, was? Herrlichkeit. Sodass wir Teil seiner Herrlichkeit sein können, sodass wir ein herrliches Leben führen können, ja? Ein herrliches Leben führen und nicht nur jetzt für die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre, sondern ein herrliches Leben in Ewigkeit. An seinem Leben teilhaben lassen, an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Und ich glaube, das wollen wir doch alle. Wir alle wollen ein herrliches Leben. Zum einen wollen wir ein Leben, das nicht aufhört. Und zum anderen wollen wir ein Leben, das Qualität hat, das einfach herrlich ist, das füllt und sich gut anfühlt. Ein herrliches Leben, ein Leben in Herrlichkeit. Wir wollen das alle, aber hier ist das Problem. Wir glauben, dass wir dieses Leben in Herrlichkeit leben können, dadurch, dass wir das irgendwie stopfen, dadurch, dass wir irgendwie Dinge finden, die uns Spaß machen oder die toll sind und wir legen unser Leben, wir investieren uns rein und denken, das ist es. Das ist es, was mir Fülle gibt. Das ist es, was mir gut tun wird. Das ist das Leben in Herrlichkeit. Und wir denken, unsere Freizeitaktivitäten ist Leben in Herrlichkeit. Und wir denken, unser Job, der erfüllt mich und der gibt mir Leben in Herrlichkeit. Oder der Alkohol oder die Freunde oder das Geld. Wenn ich das habe, dann habe ich Leben in Herrlichkeit. Jetzt heißt es hier aber auch, in Gott hat ja nicht nur alles seinen Ursprung, also wurde geschaffen von ihm, da fängt alles an, sondern hat alles auch sein Ziel. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Konzept für uns. Nicht nur den Ursprung, sondern auch das Ziel. König Salomo, der vor ca. 3000 Jahren gelebt hat, ich war schon mal in seiner Burg drin, also die gibt es heute noch, die kann man heute noch anschauen. Der hat mal was Interessantes gesagt, dieser König Salomo. Der hat mal gesagt, Gott hat uns die Herrlichkeit, Gott hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gott hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Seht ihr, ich glaube, wir alle haben die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und es heißt genau das Gleiche, in Gott haben wir unser Ziel, in Gott haben wir unser Grund, in Gott haben wir unser Leben. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich glaube, weil die Ewigkeit in unserem Herz ist, können wir nicht voll werden. Können wir nicht sagen, ich habe Leben in Herrlichkeit ohne Gott. Und ich kann eigentlich nicht viel mehr tun, als von meinem eigenen Leben zu erzählen und von meiner eigenen Vergangenheit. Und ich habe mich diese Woche ein bisschen in der Vergangenheit aufgehalten und überlegt, wie habe ich denn mein Leben gelebt und wie habe ich versucht, dieses Loch, das Gott in mir hinterlassen hat, also dieses Verlangen nach Ewigkeit, wie habe ich das versucht zu stopfen? Und ich hab mich an ein Wochenende erinnert, das ist schon 7, 8, 9, 10 Jahre, ich weiß es nicht genau, wie viele Jahre es her ist. Aber ich weiß es noch ganz genau, als ich abends zu einer Party gegangen bin. Freitagabend hat das Wochenende angefangen, ich auf eine Party, voll motiviert mit meinen besten Kumpels. Und ja, was macht man auf einer Party? Wir haben halt angefangen zu trinken. Und ich weiß noch genau, dann ist dieses hübsche Mädel durch die Türe reingekommen. Ja? Und ich hab die gesehen, ich habe gedacht, okay, cool. Ich bin auf sie zugegangen und wir haben angefangen zu reden. Ich habe mit ihr geflirtet. Ich habe gehofft, dass da vielleicht was geht, dass da vielleicht mehr draus wird. Und ist auch gar nicht so schlecht gelaufen. Also, aber irgendwann ist sie dann von der Party gegangen. Und sie ist auf eine andere Party weitergegangen. Und ich weiß, für mich war das ein bisschen ein Knicks. Das war ein bisschen ein... Es hat mich, auch wenn es gut gelaufen ist, es hat mich irgendwie nicht voll gemacht. Es war irgendwie, war noch eine Leere in mir drin. Hat sich zwar ein Stück weit gut angefühlt, aber doch war da noch eine Leere. Was machst du auf der Party? Dann gibt es halt mehr Shots, dann gibt es halt mehr Bier, dann gibt es halt mehr Alkohol. Und dann trinkst du und trinkst du und trinkst du. Und ich habe getrunken und getrunken und getrunken, bis ich irgendwann gespuckt und gespuckt und gespuckt habe, dieser Party. Und ich wurde betrunkener und betrunkener und... Es war lustig und hat sich schön angefühlt, aber da war doch noch irgendwas, das gefehlt hat, ja? War doch noch irgendwas, ist das wirklich das Leben in Herrlichkeit, das Leben in Fülle und geil, jetzt bin ich angekommen und jetzt ist es toll. Nee, da war noch was, das gefehlt hat. Leben in Herrlichkeit hätte ich es nicht genannt. Und ich bin aufgestanden am nächsten Morgen. Und an dem nächsten Morgen, da habe ich mich dann schlecht gefühlt, als ich so betrunken war und da habe ich gesagt, ich muss jetzt was machen und ich muss in meinem Leben was anfangen. Und ich bin aufgestanden, habe meine Laufschuhe angezogen und ich bin joggen gegangen. Und ich habe gedacht, heute gehe ich nicht nur ein bisschen joggen so hin und her, sondern heute gehe ich joggen wie ein richtiger Jogger. Und ich bin joggen gegangen, für 2,5 Stunden war ich unterwegs. Und ich weiß noch, als ich nach Hause gekommen bin und meine Eltern ganz, 2,5 Stunden, nicht schlecht, 2,5 Stunden joggen. Und das hat sich dann wieder kurz gut angefühlt, ja. Aber dann bin ich duschen gegangen und in mein Zimmer und dann war dieses gute Gefühl so schnell wieder weg. Und obwohl es sich kurz gut angefühlt hat, hat es doch dieses Loch, das ich irgendwie habe, dieses Verlangen nach Fülle nicht gefüllt. Und ich hätte nach oder während diesem Lauf auch nicht gesagt, ich lebe das Leben in Fülle, ich lebe das Leben in Herrlichkeit. Und sonntags bin ich dann auf dem Fußballplatz, nächster Versuch, damals noch Torwart. Dankeschön. Damals noch Torwart und ich habe probiert, da Anerkennung zu finden und irgendwie gut dazustehen und dadurch Fülle zu finden und auch das hat nicht geklappt und alles habe ich versucht und wie kann ich Fülle finden und wie kann ich ein Leben in Herrlichkeit und wie kann es sich einfach, wie kann es genug sein? Und ist es genug, habe ich aber dann nie erfahren. Ist es genug, habe ich nie erfahren. Der Tod, von dem die Rede ist in diesem Text, ist das Gegenteil von diesem herrlichen Leben, also von diesem erfüllten Leben. Und es ist das Leben mit Gott. Weil ich glaube, wir haben die Ewigkeit in unserem Herzen. Wir sind dafür geschaffen, mit Gott, in Beziehung mit ihm auch ein Stück weit zu leben. Und seht ihr, als Jesus den Tod geschmeckt hat, als Jesus damals am Kreuz hing, was hat er denn damals gesagt? Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat den Tod auf sich genommen, er hat den Tod geschmeckt. Das heißt, er hat die Trennung mit Gott, unter der wir ja auch leiden oder gelitten haben, auf sich genommen, sodass wir mit Gott in Beziehung leben können, sodass wir mit Gott leben können. Dass du mit Gott leben kannst. Seht ihr, und wegen Weihnachten müssen wir nicht mehr den Tod schmecken. Dieses unerfüllte Leben leben, wo wir uns immer sehnen und immer versuchen, mehr zu bekommen, sondern wir können Leben in Fülle leben. Herrliches Leben. Herrliches Leben in Beziehung mit Gott. Und dann kommt hier noch ein anderer Vers und den finde ich auch total genial, weil er wird diese Beziehung mit Gott, dieses volle Leben noch ein bisschen beschrieben. Und da heißt es, aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Hier heißt es jetzt, Jesus musste vollkommen gemacht werden. Und das macht die ganzen Theologen, macht das immer sehr nervös, weil sie sagen, aber Jesus war doch vollkommen und Jesus war doch super und Jesus war doch gut, er war doch vollkommen. Aber Vers 18 beschreibt uns ja noch ein bisschen mehr, was damit gemeint ist. Da heißt es, weil er selbst gelitten hat, also weil Jesus selbst gelitten hat auf dieser Welt und Schwierigkeiten ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen oder Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Seht ihr, weil Jesus gelebt hat und auf diese Erde gekommen ist, versteht er unsere Probleme und unsere Schwierigkeiten. Im Fußball gibt es gerade viel Diskussion. Stellt euch einfach mal vor, der Tim, der läuft auf den Torwart zu im Spiel, ja, für den ASV. Wir führen wieder 3-0 gegen den FC und der Tim läuft auf den Torwart zu und weil er weiß, dass er selber ein Chancentod ist, spielt er nochmal rüber auf den Jonas, der der größte Torschütze ist und der Jonas zieht ab und er schießt den Ball an die Hand eines Verteidigers vom FC. So, und jetzt ist aber die Frage, Elfmeter oder nicht? Hat er die Hand absichtlich zum Ball bewegt? Hat er seine Körperfläche vergrößert oder nicht? Und wer gerade Fußball anschaut, auch Bundesliga mit dem Videoschiedsrichter, das ist immer wieder die Frage. Und eine Forderung kommt gerade immer mehr. Die Forderung, dass die Schiedsrichter doch bitte unterstützt werden sollen von jemand, der selbst mal Fußball gespielt hat. Das ist interessant, oder? Weil die sagen, jemand, der selbst mal Fußball gespielt hat, soll auch zum Videoschiedsrichter mit rein, weil der weiß, wie man sich bewegt und wie man sich verhält und was eine natürliche Armbewegung ist und was nicht. Weil nur jemand, der das mal selber gemacht hat, kann es wirklich verstehen. Jemand, der es selber erfahren hat, kann es verstehen. Als ich in den USA war, ich habe ja lange in den USA gelebt, da ist das Coolste, was dir passieren kann, ist einen anderen Deutschen zu treffen. Wenn du in den USA einen anderen Deutschen triffst, dann hast du sofort 500 Ansatzpunkte, über die du reden kannst. Ja? Und mit den 500 Ansatzpunkten, man versteht sich immer genau. Du wirst keinen Deutschen finden, der dann sagt, ja, ich mag das eigentlich auch, dass sie alle so viel Waffen haben können wie möglich. Sondern wenn du einen Deutschen triffst, der sagt dann immer auch, ja, ich war auch bei einem Freund, der hatte auch ein Maschinengewehr unter seinem Bett. Die spinnen doch, die Amis. Und sofort ist deine Verbindung da und ist deine Beziehung da. Warum? Weil er das Gleiche erfahren hat wie ich. Seht ihr, Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat auf dieser Welt gelebt und er ist durch Schwierigkeiten gegangen und die Schwierigkeiten sind viele der gleichen Schwierigkeiten, die du erlebst. Und deshalb versteht Jesus, durch was du durchgehst. Deshalb versteht Jesus, was du mitmachst. Seht ihr, Jesus weiß, wie es ist, Verantwortung zu tragen und Versuchungen zu widerstehen, den Vater zu verlieren, verwechselt und vermieden zu werden, verwundert über verlogene Mitläufer dazustehen. Er wurde verkauft, verworfen und verraten von seinen Freunden, verschmäht, verdächtigt und verurteilt von seinen Feinden. Er wurde verschlagen, um doch verwundet weiterzugehen. Er war verwirrt und verflucht, dem Tod entgegenzusehen. Seht ihr, Jesus hat all das miterlebt. Verwerfung, Leid, sogar den Tod und den Tod am Kreuz, den schlimmsten Tod, den man damals erleiden hatte können. Und das ist gute Nachrichten. Weil das bedeutet für dich, dass egal durch welche Schwierigkeiten du jetzt in deinem Leben durchgehst, weil Jesus an Weihnachten auf diese Erde gekommen ist und auch Schwierigkeiten erlebt hat, kann er deine Schwierigkeiten verstehen wie kein anderer. Darin dürfen wir Trost finden. Niemand versteht deine Schwierigkeiten so wie er, der auch durch die Schwierigkeiten durchgegangen ist. Jesus hat gelebt und gelitten wie ein Mensch. Herrliches Leben ist verstandenes Leben. Und herrliches Leben ist Leben mit Gott. Und ich kann es auch wieder nur von mir selber erzählen. Und wie ich immer wieder vor Jahren lang versucht habe, Fülle zu finden und herrliches Leben zu finden. Und irgendwie war nichts genug. Es war nichts genug und ich habe immer weiter gesucht und immer weiter gesucht. Bis ich eines Tages Jesus getroffen habe. Bis mir Jesus begegnet ist und es war wirklich so, als ich konnte mir es nicht anders erklären, als ob er wahr ist und im Himmel ist und mir Ruhe gibt und mir Frieden gibt und zu mir spricht und mit mir redet und einfach für mich da ist. Seht ihr, und es war in diesem Moment, wo ich das erste Mal gefühlt habe, als ob ich genug habe in meinem Leben. Als ob ich nicht mehr versuchen muss, Dinge zu erreichen oder irgendwie mein Herz anders aufzufüllen. Da war es einfach genug. Und mein Leben ist heute nicht immer einfach und nicht immer schön. Und ich sitze oft dran und weine und das gehört dazu. Aber doch fühle ich mich voll. Doch fühle ich mich ganz tief zufrieden, auch wenn oberflächliche Unzufriedenheiten in mein Leben kommen. Und ich glaube, das ist einfach diese Beziehung mit Gott, die ich haben kann. Dieses nicht mehr alleine sein zu müssen, dieses jemand zu haben, der versteht. Und ich wünsche mir, dass wir das alle hier haben können im Raum. Eine Beziehung mit Gott und deshalb herrliches, erfülltes Leben, das genug ist, einfach genug. Und das Geniale ist an Weihnachten und das Geniale an Jesus ist, dass das jetzt nicht heißt, okay, wir müssen jetzt religiös sein und all die richtigen Dinge tun und all die richtigen Schritte gehen und Gebote halten und lalala. Nein, Jesus ist gekommen und er hat den Tod geschmeckt, sodass du den Tod nicht mehr schmecken musst. Alles, was wir tun dürfen, ist zu sagen, ja, Jesus. Ja, Jesus, ich mag leben mit dir, der du verstehst. Ich habe euch noch ein Video mitgebracht, das ich abspielen will. Ein Video von einem Fußballspieler, der in der Schweiz Fußball spielt. Der wird selber ein bisschen von sich erzählen und der hat genau das auch erfahren. Hat gesucht nach Genugtuung, aber es nicht gefunden, bis er Jesus gefunden hat. Nach dem Video haben wir 2-3 Minuten Zeit, wo einfach ein bisschen leise Musik spielen wird und wo ihr einfach mal in Gedanken sein könnt. Überlegt mal, wie fühlt sich mein Leben an? Habe ich dieses tiefe Genug, diesen tiefen Genugtuung? Fühlt sich mein Leben an, als ob ich wirklich in Herrlichkeit lebe, als ob ich Sinn habe, als ob ich einfach Freude und Zuversicht habe? Und wenn nicht, dann frag dich mal, was sind es für Dinge, mit denen du versuchst, dein Leben aufzufüllen? Heute, in der Vergangenheit, was sind diese Steine? Und dann mache ich dich heute ermutigen, leg sie ab und sag, ja, Jesus, ich glaube, dass du mir Leben in Herrlichkeit geben kannst. Und so einfach ist es. So einfach ist es. Lass uns das Video anschauen.
Ich war eigentlich, bis an dem Moment war ich so glücklich. Und wo ich sie dann so gesehen habe, habe ich gemerkt, da fehlte mir was. Ich bin dann Chusi Toko, geboren bin ich in Kongo. Bis zum 4. Lebensjahr habe ich auch dort gelebt und bin dann in die Schweiz gezogen. Ich bin Fußballprofi bei dem FC St. Gallen. Und da meine Familie alle Fußball gespielt haben, bin ich natürlich angesteckt worden. Meine Brüder waren so meine Vorbilder. Wir sind katholisch aufgewachsen. Ich bin sehr oft in die Kirche gegangen. Als Ministrant habe ich auch dort gedient. Mit 16 wurde ich dann Fußballprofi. Hatte ich mal meinen ersten Profivertrag bekommen beim Grasshoppers Club Zürich. Und mit 17 hatte ich dann mein Profidebüt und konnte so durchstarten. Ich habe meinen Traum gelebt. 2013 wurde ich mit meinem Lieblingsclub, also mit Grasshoppers Club Zürich, wurde ich Pokalsieger und ich war der glücklichste Mensch. Wir sind dann in einem Nachtclub gewesen und dann hatte ich ein Mädchen kennengelernt und dann hat sie mir die Frage gestellt, ob ich wirklich glücklich bin und dann dachte ich, natürlich bin ich glücklich, ich wurde gar Pokalsieger. Sie hat mir erzählt, dass sie früher Fußball gespielt hat und nicht mehr Fußball spielen kann, weil sie dreimal sich schwer im Knie verletzt hat. Und dann habe ich ihr gefragt, ja eben, wie kannst du denn so glücklich sein? Und dann meinten sie, ja, das ist nicht sie, sondern das ist Jesus. Und ja, bei mir hat das in diesem Moment etwas gemacht. Ich habe mich eigentlich so nutzlos gefühlt. Ich war eigentlich, bis an dem Moment war ich so glücklich. Und wo ich sie dann so gesehen habe, habe ich gemerkt, da fehlte mir was. Also so glücklich bin ich nicht, so wie sie es ist. Und sie hat mich dann auch kurz darauf eingeladen, bei ihr in der Kirche. Ich dachte mir, okay, nein, ich will das wissen, was die hat, was ich nicht habe. Also wo wir reingegangen sind, habe ich schon gemerkt, hey, diese Kirche ist nicht so wie meine Kirche. Ja, die Leute waren jung, so wie ich. Und ich dachte mir, glauben so viele junge Leute an Jesus? Ich war wirklich so positiv überrascht, dass ich einfach die ganze Zeit berührt war. Und die Message hat mich auch sehr berührt. Und noch in meinem Auto sind bei mir einfach Tränen geflossen, weil ich so ein bisschen ein Revue passieren gelassen habe über mein Leben, dass ich eigentlich gedacht habe, dass ich wirklich alles habe, dass alles stimmt. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich bis jetzt einfach vor mir hingelebt habe und das Wichtigste ignoriert habe. Und das war Jesus. Ich habe zu Jesus gesagt, ich will ihm mein Leben geben, ich will ihm folgen. Und die Wichtigkeit in meinem Leben war nicht mehr Fußball. Natürlich ist mir Fußball sehr wichtig, aber es gibt nichts Wichtigeres als Gott. Und seit ich so lebe, habe ich diesen Frieden gefunden, habe ich diese Ruhe gefunden. Ich dachte auch damals, dass ich alles hatte und ich eigentlich glücklich bin. Aber dann habe ich gemerkt, dass bei mir etwas fehlt. Und wie ist es bei dir?